Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und ich bin Olaf Häuser.
Frontex is the European Border and Coast Guard Agency. It helps oversee the borders of the European Union, together with all the member states, at airports, at sea and on land. Hundreds of millions of people cross our borders each year. The fundamental rights of every single individual must be respected.
Mit diesen und anderen Werbespots stellt sich die europäische Agentur Frontex vor, deren Auftrag es ist, die Grenzen der EU zu schützen. Um diese Agentur und ihre Aufgaben geht es in dieser Folge. Auch um die Frontex-Skandale, den Behördenchef Fabrice Leggeri und um sogenannte illegale Pushbacks. Aber eigentlich geht es um die Frage, warum Europa an seinen Grenzen all das vergisst, wofür Europa stehen will.
Der deutsche Bundespolizist ist daraufhin direkt zu seinem Vorgesetzten gegangen und hat ihm gesagt, ich kann bei dieser Mission nicht mitmachen. Ich verweigere den Dienst. Er wolle bei diesen griechischen Verbrechen nicht helfen und er könne sie auch nicht tolerieren.
Frontex hat zwei Kernaufgaben. Den Schutz der EU-Außengrenzen und den Schutz der Grundrechte von Menschen, die in die europäische Gemeinschaft flüchten. Die EU-Mitgliedstaaten stellen dafür derzeit etwa 1.700 Beamtinnen und Beamte in den Dienst der Agentur. Ab 2021 will allein Deutschland 540 sogenannte Kurzzeitverwendungen und 225 Soforteinsatzkräfte zum Frontex-Dienst entsenden. Das schreibt die zuständige Abteilungsleiterin des Bundesinnenministeriums, Dagmar Busch, im Internetangebot der Bundeswehr. Entsendet werden nur erfahrene Fachkräfte, steht dort, die seit Jahren im Polizeieinsatz sind und sich freiwillig melden. Das Ministerium habe keine Probleme, Freiwillige zu finden. Im Gegenteil, Zitat, das Interesse ist groß. Mein Kollege Steffen Lüttke ist ein Fachmann für das Spannungsfeld zwischen Frontex und Flüchtenden. Er hat auch mit jenem Bundespolizisten gesprochen, der seinen Einsatz verweigerte.
Das ist ein deutscher Bundespolizist, der ganz einfach mit dem Flugzeug nach Lesbos geflogen ist, also diese griechische Insel, die ganz nahe am türkischen Festland liegt. Und dort sollte er auf See gehen, in den Einsatz, den Frontex-Einsatz mit der deutschen Bundespolizei, mit dem Schiff Uckermark. Und hat am 28. November, das war dieser Tag, am ersten Tag auf den griechischen Inseln, einen unserer Artikel gelesen. Und in dem Artikel ging es um einen Vorfall vom 10. August, also noch gar nicht lange her. Und an diesem Tag hatte die Uckermark ein Flüchtlingsboot gestoppt mit ungefähr 40 Menschen an Bord, auch in der Ägäis, da wo der Bundespolizist jetzt gleich Dienst schieben sollte an dem Tag. Und die haben gewartet erstmal 30 Minuten auf die griechische Küstenwache, die an dem Tag das Kommando hatte. Und dann haben sie das Flüchtlingsboot übergeben und sind zurück in den Hafen gefahren. Und da haben sie sich dann gewundert später, weil irgendwann kamen auch die Griechen zurück, aber ohne Flüchtlinge. Und die Deutschen hatten beobachtet, wie die griechische Küstenwache diese Flüchtlinge schon an Bord genommen hat. Und normalerweise müsste man die jetzt also nach Lesbos bringen, von einem Arzt untersuchen lassen, ihnen ein Angebot machen, dass sie einen Antrag auf Asyl stellen können. Aber das ist eben an dem Tag nicht passiert. Und stattdessen haben die Griechen, so geben sie es mittlerweile auch zu, die Menschen wieder auf das Schlauchboot gesetzt und sie auf dem Meer in türkischen Gewässern einfach ausgesetzt.
Grenzen gegen Einwanderung abdichten. Gleichzeitig Menschenrechte schützen, wie kann das gehen? Diese Frage geht an meinen zweiten Gesprächspartner, Maximilian Popp, lange Zeit Korrespondent in der Türkei und jetzt stellvertretender Auslandsressortleiter des Spiegel.
Der gesamten europäischen Asylarchitektur liegt ein Paradox zugrunde. Dieses Paradox heißt, dass wir einerseits in unserem deutschen Grundgesetz, aber auch in der europäischen Grundrechtscharta den Menschen das Recht zusprechen, das Recht garantieren, einen Asylantrag in Europa stellen zu dürfen. Seit dem Zweiten Weltkrieg, seit der Genfer Flüchtlingskonvention, ist dieses Recht fest verankert in unserem Gesetzeswesen. Und ich glaube, es ist gut und ich glaube, es ist eine zivilisatorische Errungenschaft und auch ein Ergebnis der Schrecken aus dem Zweiten Weltkrieg und aus dem Holocaust, als damals Millionen verfolgter Juden und andere kein Land gefunden haben, das sie aufgenommen hat. Damit sowas nicht wieder passiert, hat man die Genfer Flüchtlingskonvention etabliert und hat gesagt, es gibt das Recht auf Asyl.
Das klingt nach einer wunderbaren Jobdescription. Fähige Politikerinnen oder Politiker gesucht.
Jetzt komme ich zu dem Paradox. Von diesem Recht können nur diejenigen Gebrauch machen, die zuvor, und das klingt jetzt absurd, eine Straftat begangen haben. Denn um Asyl in der EU beantragen zu können, muss man europäischen Boden erreicht haben. Man kann die europäische Grenze als Geflüchteter jedoch so gut wie nicht legal überqueren. Das heißt, man muss sie illegal, irregulär, heimlich überqueren, um dann von diesem Recht auf Asyl überhaupt Gebrauch machen zu können. Das ist der Widerspruch, der der gesamten Debatte zugrunde liegt. Was deshalb passiert ist, ist, dass ganz viele Schutzsuchende aufs Meer ausgewichen sind. Denn das Meer ist schwerer abzuriegeln als eine Landgrenze. Deswegen steigen die Menschen auf diese Schlauchboote. Deswegen kommen sie über das südliche Mittelmeer oder über die Ägäis. Und hier jetzt ist Frontex im Einsatz und versucht nach allen Möglichkeiten, die den Beamten zur Verfügung stehen, auch diesen Weg zu versperren und es gleichzeitig aber irgendwie so aussehen zu lassen, als wäre diese Aktion mit Menschenrechten zu vereinbaren. Und das ist der Hintergrund, vor dem sich diese Dramen, die wir in der Ägäis und im Mittelmeer erleben, seit Monaten, seit Jahren abspielen.
Das ist der Grundmechanismus, nach dem der Grenzschutz auf den Gewässern nach EU-Konsens funktionieren soll. Aber ihr habt herausgefunden, dass sich die Verhältnisse in der Ägäis entscheidend verändert haben. Steffen, was ist da passiert?
Seit März, seit Frühjahr gibt es eben in der Ägäis eine ganz besondere Situation. Die türkische Küstenwache hält Flüchtlingsboote nicht mehr auf oder begleitet sie sogar auf dem Weg zu den griechischen Inseln, die teilweise nur wenige Kilometer vom türkischen Festland entfernt liegen. Und die griechische Küstenwache, die griechische Regierung hat darauf reagiert mit einer brutalen Taktik. Die selbst nennen das aggressive Überwachung. De facto ist sie einfach illegal. Die griechische Küstenwache hält diese Flüchtlingsboote auf. Sie zerstören die Motoren dieser Schlauchboote. Zum Teil nehmen sie die Flüchtlinge auch selbst an Bord, ziehen sie dann weg von der türkischen Küstenwache hin zur Grenzlinie im Meer und setzen die Menschen aus. Und dann lassen sie die zurück und fahren weg. Und Frontex hilft der griechischen Küstenwache dabei. Das heißt, dass also beispielsweise ein deutsches Boot, deutsche Bundespolizisten Flüchtlinge aufhalten und an die Griechen übergeben.
Ist das eine offizielle Strategie?
Experten sagen eben, das ist illegal gleich auf mehrere Weisen. Erstens, man gibt den Menschen eben nicht dieses Recht auf Asyl, man gewährt es ihnen nicht. Und zweitens kann man es auch so sehen oder so interpretieren, dass es ein Anschlag auf das Recht auf Leben ist. Das sollte eigentlich jedem einleuchten und deswegen sind diese Vorfälle, diese Pushbacks, wie sie genannt werden, auch rechtlich gar nicht so umstritten.
Sie haben uns mit einem Seil gezogen. Der Boden der Rettungsinsel war nur aus Stoff. Wir hatten solche Angst, dass er nicht hält. Wir haben geschrien, dass Wasser reinläuft, aber das hat sie nicht interessiert. Sie haben uns weitergezogen. Ich werde mich immer an diese schreckliche Situation erinnern.
Sind da nicht Konsequenzen festgeschrieben für solche Fälle? Ich verstehe das so, dass die Behörden und Agenturen der EU, wie in allen Staaten, Deutschland zum Beispiel, Frankreich, Italien auch, im Grunde Verwaltungsmonster sind, die heutzutage für alle Einzelfälle, alle Rechtswidrigkeiten, Konsequenzen oder Maßnahmen festgeschrieben haben.
Absolut, die Rechtslage ist eindeutig. Und die Bundespolizei beispielsweise, die an diesen Einsätzen beteiligt ist, hätte sich längst aus der Mission zurückziehen müssen.
Warum tun die das nicht?
Sie müssten sogar sagen, selbst, naja, ich glaube, dass es einfach nicht im Interesse der allermeisten EU-Staaten ist, bei Menschenrechtsverletzungen an den Grenzen genau hinzusehen. Worum es den EU-Staaten geht, ist, Flüchtlinge von Europa fernzuhalten. Das ist derzeit die politische Priorität. Wenn dafür Einzelne mit illegalen Methoden abgewehrt werden, wenn es bedeutet, dass wir, was ja auch geschieht, Menschen nach Libyen zurückschleppen, wo sie dann in Folter verließen, verelenden, wo sie misshandelt, zum Teil ermordet werden, dann ist auch das der Preis, den die EU-Staaten zu zahlen bereit scheinen.
Die Griechen haben uns in Richtung Türkei gezogen. Wir wären fast untergegangen. Sie haben unseren Motor zerstört. Hier dringt Wasser ein. Wir sind ein Spielball zwischen den Türken und Griechen. Wir haben Hunger und Durst. Die haben uns sogar mit Waffen bedroht. Wie ist das möglich?
Wir haben im Spiegel im März dokumentiert, dass mindestens 2 Migranten an der griechisch-türkischen Grenze von griechischen Sicherheitskräften erschossen wurden. Es müsste eigentlich einen gewaltigen gesamteuropäischen Aufschrei geben. Es ist eine Ungeheuerlichkeit, dass europäische Grenzschützer scharf auf Menschen schießen. Dieser Aufschrei ist ausgeblieben. Schlimmer noch, ein paar Wochen nach diesem Vorfall hat sich Horst Seehofer, Bundesinnenminister, im Parlament, im Deutschen Bundestag hingestellt und hat gesagt, Griechenland hat die Integrität Europas an dieser Grenze verteidigt. Das sind die Verhältnisse, die gerade in Europa herrschen. Und ich finde, das ist eine Verrohung, die hier in den letzten Monaten und Jahren eingesetzt hat. Die macht einen wirklich sprachlos.
Ist dann Frontex außer Kontrolle oder die EU-Politik, Steffen?
Tatsächlich gibt es beispielsweise bei den Sozialdemokraten die Idee, Frontex mit eigenen Grenzschützern könnte dazu beitragen, an den Außengrenzen die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen oder zu sichern. Und ich glaube, an unseren Recherchen und an dem, was derzeit passiert, sieht man sehr schön, dass derzeit das Gegenteil passiert. Weil Frontex als eigene Agentur mit Sitz in Warschau aktiv verschleiert, was dort passiert. Also man kriegt von denen als Parlamentarier keine Antworten. Im geschlossenen Gremium, im Frontex-Verwaltungsrat, sitzen beispielsweise Vertreter des Bundesinnenministeriums für Deutschland oder auch der Bundespolizei. Das sind Menschen, die sind nicht demokratisch gewählt. Und alles, was dort im Frontex-Verwaltungsrat passiert, der ja eigentlich dafür zuständig ist, Frontex zu kontrollieren, primär dafür zuständig ist, da gibt es kaum eine Form der Öffentlichkeit. Diese Menschen, die dort sitzen, wiederum werden kaum demokratisch kontrolliert. Und das ist ein Problem, das auch über Frontex hinausweist. Das ist ein Problem in der Art und Weise, wie man EU-Agenturen aufsetzt und kontrolliert.
Die Vorfälle sind öffentlich. Eure Recherchen werden in Spiegelberichten veröffentlicht und auch andere Medien berichten regelmäßig über die Verstöße. Wie reagiert Frontex darauf?
Man sieht das ganz banal. Ne? Der Frontex-Verwaltungsrat hat sich mit unseren Recherchen auseinandergesetzt und hat das untersucht. So. Und dann kommen die mit einem Report um die Ecke, der liest sich lächerlich. Wenn der öffentlich ist, wenn es dann eine große Diskussion darüber gibt, dann ist es nicht zu halten, was da teilweise drinsteht, weil offensichtliche Ausflüchte der Griechen einfach für bare Münze genommen werden. Also beispielsweise, die Leute haben gar nicht um Asyl gefragt, was gar nicht so richtig entscheidend ist, weil wahrscheinlich sprechen die gar nicht die richtige Sprache. Die Griechen haben auch nicht richtig gefragt. Und andere Ausflüchte, das wird alles für bare Münze genommen. Da wird dann behauptet, die Leute seien freiwillig umgedreht, was offensichtlich nicht stimmt. Und das wird dann im Frontex-Verwaltungsrat verabschiedet und von den Mitgliedstaaten abgenickt. So. Und deutsche Abgeordnete, auch EU-Parlamentarier, hatten bis vor ein paar Tagen gar keinen Zugang zu diesem Dokument. Also die rufen dann uns an und fragen, ihr habt doch darüber berichtet, was steht da eigentlich drin? Und die haben dann beispielsweise nachgefragt und sind vertröstet worden. So, und so kann keine demokratische Kontrolle funktionieren. Das ist ein Problem, was bei Frontex systemisch ist.
Heißt das konkret, dass es einen Konsens im Hintergrund gibt, Max, der diese Frontex-Vorgänge akzeptiert?
Diese Behörde agiert nicht losgelöst von dem breiteren politischen europäischen Rahmen, sondern sie ist eben eingebettet in eine grundsätzliche politische Strategie, die ich als organisierte Verantwortungslosigkeit bezeichnen würde und als eine gezielte Entmenschlichung von einer großen Gruppe an Personen, von eben Schutzsuchenden an den Außengrenzen. Und diese Entmenschlichung, die ist gewollt von allen Akteuren. Von den EU-Staaten und ihren Regierungen in Berlin, Paris, Wien, von der EU-Kommission und dann eben runter bis in die Behörden.
Und nur die europäische Politik kann etwas an der grundsätzlichen Vorgehensweise von Frontex ändern?
Wenn es da kein ganz grundsätzliches Umsteuern gibt und das muss top-down passieren, dann braucht man wenig Hoffnung drauf setzen, dass sich bei Frontex etwas ändert. Zumal Frontex im Moment von einem Direktor regiert wird, Fabrice Légeri, wir hatten ihn genannt, der überhaupt keine Verantwortung für irgendwas übernehmen will. Légeris vorrangige Tätigkeit seit Wochen ist das Negieren, das Vertuschen, sind Ausflüchte, sind, man muss es so deutlich sagen, bewusste Lügen, um von der eigenen Verantwortlichkeit abzulenken. Es ist unwürdig, so ein Mann ist auch unsäglich an der Spitze einer EU-Behörde, ist eine absolute Fehlbesetzung. Und eigentlich hätte es auch da längst personelle Konsequenzen geben müssen. Fabrice Légeri ist nicht tragbar in einer EU-Institution.
Ich gebe mich ja gern der Illusion hin, dass es auf einer solch hohen Ebene eine Art von Kontrollmechanismus gibt, in dem man seine Handlungen und seine Ausgaben durch eine saubere Dokumentation rechtfertigen muss. Hier gewinnt man jedoch den Eindruck, als müsse Légeri das nicht. Wer also kontrolliert seine Aktionen und wer kann dafür sorgen, dass der Frontex-Chef seinen Aufgaben gerecht wird?
Es gibt sogar einen Artikel, der Fabrice Légeri genau vorschreibt, was er jetzt tun müsste nach unseren Enthüllungen. Das ist Artikel 46 und der schreibt eben vor, wenn er Erkenntnis erlangt von Menschenrechtsverletzungen, die wahrscheinlich auch anhalten, dann muss er Missionen abbrechen. Also er müsste eigentlich die Mission in der Ägäis abbrechen, so wie er es mit der Mission in Ungarn getan hat. Da hat er, weil er dazu gezwungen wurde von einem Gerichtsurteil und offenbar, das muss man auch sagen, von den Fragen der Anti-Betrugsbehörde, die dazu auch Fragen gestellt hat, von Olaf, hat er die Mission in Ungarn beendet. Dort sind nämlich Pushbacks legalisiert worden von Viktor Orban. So. Und das müsste er in der Ägäis auch tun.
We will have vessels, planes, drones and many other types of technical equipment that will be deployed at the external borders. And this will make the agency more effective, more flexible. And this is how Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, is going to better protect the European area of freedom, security and justice.
Gleichzeitig hat Légeri, wir haben ihn gerade in einem Frontex-Spot selbst gehört, dafür gesorgt, dass das Budget der Agentur erheblich erhöht wurde, um neue Fahrzeuge, Flugzeuge und Ausstattung wie neue Uniformen anzuschaffen. Argumentativ gerechtfertigt durch das Versprechen, den Grenzschutz effektiver und besser zu machen.
Und da stellen sich dann ganz grundsätzliche Fragen für ihn, wenn Fabrice Légeri, der Mann, der Europa immer versprochen hat, gebt mir das Geld, gebt mir die Drohnen, gebt mir die Zeppeline, dann mache ich die Grenzen dicht, jetzt plötzlich wegen beispielsweise Spiegelenthüllungen anfangen muss, dauernd Missionen zu beenden, was ist dann überhaupt noch die Frontex-Aufgabe? Also was machen die überhaupt noch? Warum haben die eigentlich so viel Geld? Warum geben wir als europäische Steuerzahler denen so viel Millionen, es sind dann bis 2027 Milliarden Euro, also fast 6 Milliarden Euro, was machen die mit dem ganzen Geld? Und da hat er ein riesiges Problem und auch deswegen negiert er einfach diese Beweise.
The cooperation on EU Coast Guard functions is a key. For me, it's about operational solidarity between national Coast Guard authorities and the EU agencies. It's about making Europe safer. It's about enforcing our laws at sea.
Die Außendarstellung und fehlende Kritik der Politik ist das eine. Max, was habt ihr denn über das Innenverhältnis bei Frontex herausgefunden? Wo ja durch die Position der Menschenrechtsbeauftragten gezielt ein Korrektiv installiert ist, das dafür sorgen soll, dass neben dem Schutz der Grenzen auch das zweite Ziel, der rechtliche Schutz der Schutzbedürftigen, gewahrt wird.
Zusammenfassend, was wir gehört haben aus dem Inneren dieser Behörde, ist nicht weniger erschütternd als das, was man außen sieht und was an den Grenzen passiert, wenn man so will. Also wir haben hier eine Agentur in Aufruhr, völlig außer Kontrolle, Mitarbeiter berichten über gezieltes Mobbing. Die Grundrechtsbeauftragte wurde systematisch schikaniert, übergangen. Es stehen Betrugsvorwürfe im Raum. Auch da sieht es danach aus, als hätte Légerie, der Direktor, die Aufklärung zumindest nicht wirklich ernst genommen, möglicherweise sogar erschwert. Also wir haben hier ein chronisches, systematisches Führungsversagen dokumentiert in einer der wichtigsten EU-Behörden. Und die Frage, die sich die politisch Verantwortlichen bei der EU und in den EU-Mitgliedstaaten stellen müssen, ist die folgende. Wollen wir wirklich die Verantwortung für die Kontrolle unserer Grenzen einem Mann übertragen, Fabrice Légerie, der noch nicht einmal in der Lage ist, für Ordnung in seinem eigenen Laden zu sorgen? Diese Frage, die stellt sich nach unserer Recherche mit einer ganz neuen Dringlichkeit.
Wir haben über rechtliche Konsequenzen gesprochen, aber wer ist denn tatsächlich in der Lage, Fabrice Légerie zu entlassen, Steffen? Und wie schwierig ist es auch hier, einen europäischen Konsens dafür zu finden?
Frontex und damit auch Légerie sind vor allem zwei Organen rechenschaftspflichtig. Also einmal dem EU-Parlament und andererseits den Mitgliedstaaten. Die sind dann vertreten im Europäischen Rat und im Frontex-Verwaltungsrat. Und im Frontex-Verwaltungsrat sind es eben Sitzungen, die hinter verschlossenen Türen stattfinden. Dort sitzen Vertreter der Schengen-Staaten und auch zwei Repräsentanten der EU-Kommission. Für Deutschland sind das beispielsweise eine Vertreterin des Innenministeriums und ein Bundespolizist. Und die beratschlagen dann und kontrollieren, Fabrice Légerie kontrollieren die Frontex-Führung. Am Ende kann Légerie entlassen werden, nur von diesem Verwaltungsrat.
Das klingt eher so, als hätte die Öffentlichkeit kaum Chancen, dieses Verfahren zu beobachten.
In dem Sinne ist es eben ein demokratisches Problem, weil dort keine Öffentlichkeit hergestellt werden kann oder hergestellt wird von den Mitgliedstaaten. Das ist ja ein Problem, das es in der EU öfter gibt. Beispielsweise im Europäischen Rat, wo dann wie auf einem Basar Vorschläge verhandelt werden und Positionen ausgetauscht werden und die demokratische Öffentlichkeit kann hinterher nicht mehr genau bewerten, wer jetzt für was gestanden hat. Und ähnlich ist es im Frontex-Verwaltungsrat. Und deswegen gibt es eben EU-Parlamentarier oder auch deutsche Parlamentarier, die uns dann in Hintergrundgesprächen fragen, sagt mal, was ist da eigentlich genau passiert? Habt ihr eigentlich dieses Dokument? Und das spricht eben dafür, wie wenig effektiv die Kontrolle über Frontex ist.
Gibt es denn ein internes Monitoring dieser Vorgänge?
Eigentlich sollte das ergänzt werden durch die Kontrolle des Europäischen Parlaments. Dort sitzt dann Légerie vor seinem Laptop und spricht mit den Parlamentariern. Aber auch das funktioniert nicht, denn erstens ist schon das Setting fatal. Also jeder darf dann Fragen stellen und Légerie beantwortet dann alle zusammen, wählt also erstens Fragen aus. Das ist auch in anderen Parlamenten üblich. Das ist also keine neue Sache. Und zweitens weicht er als Person eben systematisch aus. Er möchte da keine Rechenschaft ablegen vor dem EU-Parlament. Und auch deswegen ist der Mann völlig ungeeignet. So funktioniert es nämlich nicht.
We know. Thanks to risk analysis and 24/7 monitoring of the situation at Europe's borders and beyond, we know what is going on at the borders, where it is happening, and how to react. We collect information in real time, also using surveillance airplanes and drones that stream video and other data directly to the agency's headquarters and relevant authorities, helping them seize smugglers, drugs, or locate boats in distress at sea. Frontex spots potential weak points at the borders and recommends how to strengthen them to avoid future crises. We analyze risks to understand what is happening and why, so we can make a prognosis about the future and support decision makers. We support.
Was muss denn geschehen, um diese ganze Problematik zu lösen?
Ich glaube, die Frage hat zwei Ebenen. Das eine ist, was machen wir grundsätzlich mit der europäischen Migrationspolitik? Da, glaube ich, braucht es einen kompletten Neustart. Und die Frage, die sich anschließt, ist, was wird aus Frontex und welche Rolle spielt Frontex in diesem gesamten Gefüge? Wenn ich an die europäische Migrationspolitik denke, ich glaube, ein Schlüssel ist, dass wir dieses Paradox, das ich eingangs skizziert hatte, dass man eine Straftat begehen muss, um dann in Europa Asyl beantragen zu können, dass wir dieses Paradox aufheben. Und das geht nur auf eine Weise, nämlich indem wir legale Wege für Flüchtlinge nach Europa schaffen.
Und wie könnte das aussehen?
Solche legalen Wege könnten beispielsweise das Resettlement-Programm des UNHCR, also des UN-Flüchtlingshilfswerks sein, wo Flüchtlinge aus Drittstaaten wie der Türkei, Libanon, Jordanien auf sicherem Weg nach Europa vermittelt werden. So legale Wege könnten aber auch Familienzusammenführungen sein, die das Bundesinnenministerium ja gewaltig begrenzt hat in den letzten Jahren.
Und was würde das für Frontex bedeuten, Max?
Wenn wir über Frontex sprechen, da glaube ich, ist das Schlüsselwort demokratische Kontrolle. Steffen hatte das gesagt. Es ist hier eine sehr wichtige EU-Agentur, die mit einer der absoluten Zukunftsfragen, nämlich der Steuerung von Migration, betraut ist. Und da müssen EU-Parlamentarierinnen und Parlamentarier, aber auch die Beamten in den Mitgliedstaaten einfach genauer hinsehen und genauer hinsehen können. Und da muss es eben Folgen haben, wenn hier versucht wird, Menschenrechtsverbrechen zu vertuschen. Das kann nicht einfach folgenlos hingenommen werden, sondern da muss eben diese demokratische Kontrolle viel stärker greifen. Weil wenn sie es nicht tut, dann glaube ich, gefährden wir das gesamte europäische Projekt. Die EU ist eben nicht nur ein Wirtschaftsprojekt, sondern sie ist auch normenbasiert, sie ist wertebasiert und sie braucht Rechtsstaatlichkeit, sonst verspielt sie jede Glaubwürdigkeit.
Ich traue mich kaum zu fragen, aber seht ihr schon Tendenzen, dass sich tatsächlich etwas ändert?
Das wird eben in den nächsten Monaten extrem spannend werden. Also das Europaparlament hat jetzt eine eigene sogenannte Scrutiny Group gegründet, extra für Frontex, weil sie merken, dass sie bisher keinen Fuß auf den Boden kriegen in dem Innenausschuss, in dem alles diskutiert wird. Und in dieser, auf Deutsch wäre das eine Prüfgruppe oder so ähnlich, wird eben untersucht, inwieweit Frontex in die Pushbacks involviert ist. Aber es ist ein breit gehaltenes Mandat. Die Leute, die Parlamentarier wollen auch die Olaf-Ermittler vorladen. Ob ihnen das gelingt, müssen wir dann mal schauen. Es wird also auch Ligeries Führungsstil insgesamt untersucht werden. 4 Monate soll diese Untersuchung erstmal dauern. Und parallel findet ein Prozess statt, der auch sehr spannend ist. Da geht es um das Budget von Frontex aus 2019. Und da entscheiden die Europaparlamentarier, ob sie das freizeichnen, das nennt man dann entlasten, den Ligerie also entlasten, oder ob sie da Einspruch erheben. Und im Prinzip ist das gerade jetzt ein Ring um Kontrollkompetenz. Ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten Monaten das Europaparlament darauf dringen wird, mehr Kontrolle ausüben zu können und auch mehr Informationen von Frontex zu bekommen.
Klingt mit Verlaub eher nach mehr Bürokratie und nicht gerade nach entscheidenden Änderungen.
Also bisher fehlt einfach so unglaublich viel. Das reicht auch nicht nur ein bisschen. Es reicht nicht nur, wenn man einen neuen Direktor hat, der sich dann hinstellt und ehrlichen Gewissens die Fragen beantwortet, sondern es ist ein regelrechtes Informationsdefizit des Europaparlaments entstanden, auch gerade im Vergleich zum Verwaltungsrat. Wir wissen das, weil wir mit allen Seiten sprechen und immer mal wieder was geleakt bekommen. Aber das ist auch für die Parlamentarier wahrlich frustrierend. Und am Ende kann Frontex seinen Auftrag nur erfüllen, wenn es da erstens eine demokratische Kontrolle gibt und zweitens eine Führung, die wirklich auch sich an die eigenen Regularien halten möchte und nicht nur zum ausführenden Arm der Mitgliedstaaten machen möchte, die die Grenzen dicht machen wollen.
Dazu gehört doch ebenfalls, dass auch deutsche Frontex-Grenzschützer ihren Einsatz vor dem Hintergrund dieser ganzen Informationen überdenken. Wie der Bundespolizist, von dem du zu Anfang berichtetest, Steffen, oder?
Der Bundespolizist, der sich geweigert hat, hofft darauf, dass sich in seiner Truppe was ändert. Also er hat mit einer WhatsApp ja auch an seine Kollegen appelliert und hofft darauf, dass in Zukunft sich weitere Bundespolizisten solchen Einsätzen verweigern. Für ihn steht fest, er wird sich nie wieder freiwillig zu einem Frontex-Einsatz melden. Der unmittelbare Vorgesetzte des Bundespolizisten hat der ganzen Sache gar nicht negativ gegenübergestanden. Offenbar hat er gesagt, es müssen sich viel mehr Leute weigern, diese Befehle der Griechen dort auszuführen. Und es war dann der nächste Vorgesetzte, der die beiden ja dazu angehalten hat, jetzt keinen großen Aufriss zu machen und auch ihre Mission auszuführen, die, so seine Worte, vom Frontex-Mandat gedeckt sei.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen Steffen Lüttke und Maximilian Popp und bei Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Kollege Ole Reismann hat mich bei dieser Folge unterstützt. 8 Milliarden und alle weiteren Audioformate des Spiegel hören Sie immer auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen Podcatchern. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.